Der RTDE Podcast. Die Meinung. Unangenehme Realität für Kriegstreiber der EU. Ohne USA kann man keinen Krieg gegen Russland führen. Ein Rückblick, warum die Staaten Westeuropas als US-Vasallen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trotz Gründung der EU nie eine Chance hatten, eine eigene Sicherheitspolitik zu entwickeln und nicht europäischen, sondern US-amerikanischen Interessen Priorität einräumten. Eine Meinung von Rainer Rupp. Mit der Gründung der NATO im Jahr 1949 haben sich die antikommunistischen Regierungen der US-Vasallenstaaten in Europa unter dem Atomschirm der einzigen Supermacht sicher gefühlt. Für den Fall eines bewaffneten Konflikts mit den Staaten des Warschauer Vertrags und dessen Führungsmacht Sowjetunion haben sie fest auf den Schutz der Amerikaner und deren noch weit überlegenes nukleares Arsenal vertraut. Denn bis Ende der 1950er Jahre besaßen die USA als einzige Supermacht Langstreckenbomber in ausreichender Zahl und Reichweite, um jeden Ort der Welt, vor allem in der Sowjetunion, mit atomarem Feuer auszulöschen. Da die Amerikaner vor nicht allzu vielen Jahren in Hiroshima und Nagasaki gerade erst bewiesen hatten, dass sie keine Skrupel haben, ihre atomaren Massenvernichtungswaffen auch gegen die Zivilbevölkerung von Großstädten einzusetzen, vertrauten die europäischen NATO-Vasallen ganz und gar den US-Garantien für ihre Sicherheit. Das machte sie immun gegen sowjetische Warnungen. In der neu gegründeten BRD konnten zum Beispiel Nazi-Kriegsverbrecher in Politik und BND mit Unterstützung der US-Geheimdienste munter ihren subversiven antisowjetischen Provokationen nachgehen und Sabotage- und Killerkommandos in die Westukraine schicken, Züge in der DDR zum Entgleisen bringen und vieles mehr. Zwar hatte auch die Sowjetunion ihre erste Atombombe am 29. August 1949 auf dem Testgelände in Semipalatinsk in Kasachstan erfolgreich gezündet, aber es sollte noch viele Jahre dauern, bevor sie eine glaubhafte Abschreckung gegen die von den USA immer wieder ausgesprochenen nuklearen Bedrohungen aufbauen konnte. Zwar hatten auch die Sowjets in den 1950er Jahren bereits nuklearfähige Langstreckenbomber einsatzbereit, wie zum Beispiel die Tu-95 Propellermaschinen, aber diese stellten keine glaubhafte Abschreckung für Washington dar, denn ihre Zahl war gering, sie waren zu langsam für die Abfangjäger der US-amerikanischen und kanadischen Jets vom Typ F-102. Ihre Reichweite war begrenzt und der Rückflug wäre ohne Luftbetankung nicht möglich gewesen, wobei zugleich die Technik der Luftbetankung in der Sowjetunion noch in den Kinderschuhen steckte. Ab 1959, die Sowjets befassten sich auch mit der Entwicklung interkontinentaler ballistischer Raketen, ICBMs, wie der R-7, da begann sich der strategische Fokus weg von Bombern zu verschieben. Für die Sowjetunion verbesserte sich die Situation mit Beginn der 1960er Jahre dramatisch. Bereits im Oktober 1957 hatte sie den ersten künstlichen Satelliten Sputnik 1 gestartet. Von 1959 an arbeiteten die Sowjets dann an der Entwicklung ihrer ersten atomwaffenfähigen interkontinentalen ballistischen Raketen, den ICBMs, womit das strategische Handicap der Bomber verschwand. Aber es sollte noch ein Jahrzehnt dauern, bis Washington das strategische Patt mit der Sowjetunion anerkannte und im Mai 1972 mit dem SALT I, Strategic Arms Limitation Treaty I, besiegelte. Diese konzeptionelle Anerkennung des Gleichgewichts des Schreckens zwischen der Sowjetunion und den USA blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Kriegsplanung für Europa. Infolge dieser Entwicklung sank in den Führungskreisen der europäischen US-Vasallen das Vertrauen in den amerikanischen Nuklearschirm. Würde Washington bereit sein, für die Verteidigung Westberlins eine Atomwaffe einzusetzen und damit die Vernichtung einer amerikanischen Großstadt riskieren? Die Frage Boston für Berlin war die Kurzformel für diese Debatte. Die Folge war, dass eine neue NATO-Strategie, die der flexiblen Antwort, in Washington erfunden wurde. Das bedeutete, dass die Amerikaner ihre Planung für einen möglichen Krieg gegen die UdSSR auf dem europäischen Kontinent an die neue Realität der gesicherten gegenseitigen Vernichtung anpassten. Mutual Assured Destruction, kurz MAD. Im Gegensatz zu früheren Plänen würden mit der Strategie der Flexible Response Atomwaffen nur noch eingesetzt, wenn der NATO nach einem verlustreichen Kampf mit konventionellen Waffen die vernichtende Niederlage drohte. Auch würden von den USA nur noch kleine taktische Atomwaffen gegen russische Ziele in Osteuropa eingesetzt, in der Hoffnung, dadurch einen strategischen Gegenschlag der Sowjetunion gegen das Kernland der USA zu verhindern. Praktisch bedeutete das für die US-NATO-Vasallen in Europa, vor allem aber in Deutschland, dass man im Ernstfall mit einem großen, hochintensiven, mit konventionellen Waffen ausgefochtenen Krieg rechnen musste. Von den konventionellen Streitkräften der NATO-Europäer erwartete Washington, dass sie im Ernstfall so lange Widerstand leisten würden, bis die amerikanische Verstärkung in Europa eingetroffen wäre, die dann mit bereits in Europa vorpositionierten schweren Waffen und Munition für ihre überlegene Luftwaffe die Armeen des Warschauer Vertrags zurücktreiben würde. Entsprechend waren in NATO-Europa vor allem in Belgien, Holland und Deutschland, aber auch in Italien die Häfen, Straßen, Schienen und Brücken für amerikanische Verstärkungen ausgelegt. Doch die Planer haben sich nie eine NATO ohne die USA vorgestellt. Und sowohl ältere als auch neue militärische Mobilitätspläne basieren auf der Annahme, dass die Amerikaner kommen. Heute jedoch müssen sich selbst eingefleischte Transatlantiker in Europa die Frage stellen, ob Washington diese Annahme in Zukunft noch erfüllen will. Zugleich müssen sie feststellen, dass die militärische Infrastruktur Europas, inklusive die auf US-Bedürfnisse abgestimmte Treibstoffversorgung von Panzern bis Flugzeugen durch Pipelines, für eine autonome europäische Verteidigung unzureichend ist. Eine Ahnung von den anstehenden Problemen hat zum Beispiel die Diskussion über die angedachte Verlegung von 20.000 französischen Soldaten mit schwerem Gerät quer durch Deutschland und Polen in die Ukraine geliefert. Historischer Kontext und US-Widerstand gegen europäische Autonomie. In der Auflösung der Sowjetunion 1991 sahen führende Politiker in den europäischen NATO-Staaten eine Gelegenheit, sich aus ihrem Status als US-Vasallen zu befreien und die Bevormundung durch Washington in politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten zu reduzieren, indem sie die weitere Notwendigkeit der NATO öffentlich in Frage stellten. Die sei ja gegründet worden, um eine nie eingetretene sowjetische Invasion abzuwehren. Und jetzt, da die Sowjetunion nicht mehr existiere, habe die NATO ausgedient. Im Jahr 1991 erörterten der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl eine integrierte europäische Verteidigungs- und Außenpolitik, um den US-Einfluss zu reduzieren. Der Vertrag von Maastricht 1992 legte Pläne für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU fest und Frankreich und Deutschland begannen mit der Entwicklung des Eurokorps mit dem Ziel einer eigenständigen paneuropäischen Armee. Die USA lehnten diese Bestrebungen entschieden ab. Im November 1991 warnte Präsident George Bush Brüssel, dass die amerikanische Rolle in der Verteidigung und den Angelegenheiten Europas durch die Europäische Union nicht überflüssig gemacht wird. Ein Bericht der Washington Post vom Juni 1992 stellte fest, Zitat, hochrangige deutsche Beamte berichten von starkem US-Druck, Pläne für ein europäisches Armeekorps zurückzustellen und stattdessen endlose Bekenntnisse zur NATO als oberstem Mechanismus zur Verteidigung Europas abzugeben. Zitat Ende. Gabriel Rambin, ehemaliger französischer NATO-Vertreter, gestand ein, dass die wahre Funktion der NATO darin bestehe, zu verhindern, dass Europa sich als unabhängige Festung etabliert und vielleicht eines Tages zum Rivalen wird. US-Präsident Bush warnte anlässlich des EU-Vertrags von Maastricht vor den Gefahren, dass alte Verbündete des Kalten Krieges zu neuen wirtschaftlichen Gegnern werden, kalte Krieger zu Handelskriegern werden. Wirtschaftliche und strategische Kontrolle durch die NATO. Fakt war und ist, dass die NATO seit ihrer Gründung die wirtschaftliche und strategische Dominanz der USA in Europa gesichert hat. Im Januar 2002 erklärte der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Alexander Haig, dass die US-Truppen in Deutschland die Grundlage unseres Einflusses in der europäischen Region und das Gütesiegel unseres wirtschaftlichen Erfolgs darstellen, denn sie halten die europäischen Märkte für uns offen. Ohne diese Präsenz wären diese Märkte wahrscheinlich schwerer zugänglich. Wie sich die Zeiten ändern. Im Jahr 2002 wurde Bulgariens NATO-Beitritt davon abhängig gemacht, staatliche Industrien zu privatisieren und an von den USA genehmigte Käufer zu verkaufen, wie von Bruce Jackson, dem ehemaligen Vizepräsident von Lockheed Martin und Leiter des US-Komitees für die NATO, gefordert worden war. Die Geschichte des Konzerns Lockheed Martin, wie er ausländische Regierungen bestochen hat, damit sie seine Rüstungsgüter kaufen, unterstreicht diesen Einfluss. Tatsächlich sind NATO-Mitglieder zwar nicht vertraglich verpflichtet, teure US-britische Waffen zu verkaufen, aber der politische Druck auf sie ist ausreichend stark und das Ganze wird mit der Sorge um die Interoperabilität der Waffen der NATO-Armeen gerechtfertigt, selbst wenn diese US-UK-Waffen sich als unzuverlässig erweisen, wie aktuell der hochgepriesene und superteure US-Kampfjet F-35 von Lockheed Martin, der häufig abstürzt und selbst in der US-Luftwaffe immer wieder Besorgnis auslöst. Logistische und strategische Schwächen. In diesem Zusammenhang hat jüngst die Zeitung Politico betont, dass Washington entscheidende militärische Mobilitätsmittel kontrolliere, darunter Flugzeuge, Schiffe, Treibstoffleitungen, Satelliten, Cyberabwehr und Interoperabilitätsstandards etc. Demnach fehlten Europa schwere Transportflugzeuge, militärische Frachtschiffe und spezialisierte Fahrzeuge sowie einfache Ladeausrüstung wie Rampen und Flachbettwagen. Der ehemalige Kommandeur der US-Armee in Europa, Ben Hodges, erklärte, die europäische Infrastruktur sei nicht für groß angelegte, schnelle militärische Bewegungen ausgelegt, da schwache Brücken, scharfe Kurven, enge Tunnel und schlecht platzierte Schilder den Transport behinderten. Hinweisschilder für Brückengewichte sind selten, da die heutige Infrastruktur nie für militärische Nutzung gedacht war. Die Luftbetankung sei ein US-Monopol und die Verteidigung der östlichen Flanke Europas hänge von amerikanisch finanzierten NATO-Treibstoffnetzen ab. Europa sei zudem auf US-Geheimdienste, Cyberabwehr und Erkennung hybrider Bedrohungen angewiesen, wobei ein Brüsseler Think Tank-Beamter warnte, dass Europa ohne US-Cybersicherheit ein leichtes Ziel für Cyberangriffe und Sabotage wäre. Die Ersetzung dieser Fähigkeiten sei schwierig. Zudem laufe alle europäische Militärplanung über Washington. Die Überlegung der Trump-Regierung, diese Rolle an die Europäer zu übergeben, signalisierte das schwindende Interesse Amerikas an der europäischen Verteidigung. Politico warnt daher, Zitat, indem Europa stark in eine Kriegsstrategie investiert hat, die auf US-Unterstützung setzt, die möglicherweise nie eintritt, riskiert es, sich auf den falschen Konflikt vorzubereiten. Zitat Ende. Die EU-Eliten scheinen inzwischen begriffen zu haben, dass spätestens mit Donald Trump als Präsident die Amerikaner ihnen nicht zu Hilfe kommen werden, wenn sie einen Konflikt mit Russland provozieren. Dennoch scheinen die politischen und militärischen Eliten in NATO-Europa fanatisch entschlossen, Joe Bidens Ziel zu vollenden und Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Wenn das aber in den vergangenen 3 Jahren mit massiver US-Hilfe nicht gelungen ist, wie wollen die Europäer das dann auf sich allein gestellt erreichen? Dafür müssten sie militärisch nicht nur so stark wie die USA werden, sondern noch stärker, was Jahrzehnte in Anspruch nehmen und Billionen Euro kosten würde. Und da der Ukraine bald das menschliche Kanonenfutter ausgeht, müssten die NATO-Europäer auch mit Hunderttausenden von eigenen Toten rechnen, wenn sie in der Ukraine allein weiter gegen die Russen kämpfen wollen. Wie lange wird es noch dauern, bis auch die fanatisierten Russenhasser in den Regierungen der EU-Mitgliedsländer verstanden haben, dass mit der 2. Präsidentschaft von Donald Trump das Engagement der Vereinigten Staaten für die europäische Verteidigung beendet ist? Damit drängt sich für sie die unangenehme Realität in den Vordergrund, dass sogar eine massive europäische Truppenverlegung in Europa von West nach Ost ohne US-Unterstützung langsamer, kostspieliger und durch ein Flickwerk logistischer Engpässe behindert wäre, was in einem Krieg mit Russland tödliche Folgen hätte. Trotzdem scheint arroganter Russenhass die Hirne der EU-Eliten derart vernebelt zu haben, dass sie bereit sind, einen Konflikt mit Russland vorzubereiten, der die Lebensgrundlage der westeuropäischen Völker zerstören und womöglich Millionen Menschen das Leben kosten würde. Es ist nicht Russland, das den Konflikt mit Westeuropa gesucht hat, sondern umgekehrt. Unser Feind sitzt nicht in Russland, sondern im eigenen Land. Die Zukunft Europa liegt daher nicht in der angeblich dringenden Notwendigkeit, kriegstüchtig zu werden, wie es schon bei den Nazis, zum Beispiel bei Joseph Goebbels, hieß. Unser aller Zukunft liegt im Frieden mit Russland und der Schaffung einer gerechteren und florierenden Gesellschaft im eigenen Land, statt noch mehr Armut durch mehr Aufrüstung zu schaffen.
Das war der RTDE-Podcast.